Nachbarlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Ich begrüße wieder Dr. Bernhard Grün. Schön, dass Sie wieder Zeit gefunden haben für eine weitere Folge hier bei uns im Podcast.
Ja, ich hoffe, dass ich was Interessantes erzählen kann. Grüß Gott.
Wir reden hier heute über Ihr Buch, das Sie gemeinsam mit Christoph Vogel verfasst haben, und zwar Die Fuchsenstunde, das Handbuch des Kooperationsstudententums. Ich würde Sie an der Stelle aber mal kurz vorstellen. Sie sind alter Herr der KDSTV Markomannia Würzburg und Bandträger der KDSTV Ferdinand Dea Prag zu Heidelberg, AV Suebo Danubia Ulm und der KV Lovania Löwen.
Ja, das ist die jüngste Bandverleihung, die schon beschlossen ist, aber jetzt erst am Wochenende ansteht.
Sehr schön. Und wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen, und zwar über Ihre Bandreihe zwischen Revolution und Rekonstitution. Mhm. Also das Werk schlechthin über Kameradschaften im Dritten Reich, beziehungsweise im Kontext auf die Verbindungen hinbezogen. Und dieses Mal sprechen wir ja über die Fuchsenstunde. Wie kam es, dass Sie ein Buch geschrieben haben? Also ich meine, das ist auch ein richtiger Brecher. Das sind ja über, glaube ich, 400 Seiten plus Ergänzungsbände.
Ja.
Warum haben Sie das gemacht?
Es steht in einem Vorgängerband, der schon in den 90er Jahren erschienen ist, der auch schon die Fuchsenstunde hieß, steht die Antwort. Unseren Verbindungen zum Dank. Christoph Vogel ist mein Leibbursch und wir sind beide eben Anfang der 1980er Jahre bei Markomannia Würzburg gewesen, aktiv gewesen. Und wir hatten damals etwas in der Hand, was uns eine riesige Hilfe war, nämlich ein Heft, ein graues Heft mit dem Namen Die Fuchsenstunde, aber Fuchsenstunde mit CHS, also so wie das Tier. Mhm. Diese Fuchsenstunde war 1974 herausgekommen vom damaligen Archivverein der Markomannia. Mhm. Und aus diesem Archivverein der Markomannia ist geworden die heutige Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte, GDS. Und der damalige Autor ist auch der Gründer der GDS, ist bis heute der geistige Vater, das ist Friedhelm Gohlücke, ein pensionierter Studienrat für, ich glaube, Geschichte und Französisch. Und der damals dieses Heft angelegt hat, schon damals mit einem, ich sag mal, pädagogischen Konzept. Und uns hat das einfach damals schon beeindruckt, dass wir sowas hatten. Mhm. Und die anderen Verbindungen hatten alle nur Fuchsenskripte. Wir hatten aber etwas, das schon gedruckt war und vor allem was in die Verbindungswelt hinausging. Mhm. Das ist in tausenden Exemplaren in mehreren Auflagen verkauft worden in den 70er Jahren. Und wir wollten einfach Anfang der 90er Jahre unseren Verbindungen etwas zurückgeben. Und mir schwebte damals schon vor, weil ich seit meiner aktiven Zeit immer gerne auch auf andere Häuser gegangen bin, eine Fuchsenstunde zu machen, die in der Tat auch für die anderen Kooperationsverbände einsetzbar ist. Mhm. Und daraus ergab sich nämlich dann das Konzept, dass man sagt, wir brauchen zwei Bücher. Wir brauchen einmal ein Grundwerk, die Fuchsenstunde, und wir brauchen einen Ergänzungsband für Markomannia Würzburg, natürlich für den eigenen Laden. Und das war im Jahr 1996, glaube ich. Und dieses Buch ist auch vergriffen, es ist verschwunden. Wir haben das damals, glaube ich, auch in 2000 Exemplaren drucken lassen. Und dieses wollten wir dann um die 2010er Jahre wiederbeleben. Was schon in der Urfuchsenstunde von Gohlücke letztlich angelegt ist und was wir natürlich mit diesem Grundwerk und dem Ergänzungsband, woraus ja jetzt mittlerweile 7 Ergänzungsbände geworden sind. Was wir erreichen wollten, ist eine Art modulare Arbeitsweise. Das heißt, jeder Verband kann sich aus diesem Grundwerk, die Fuchsenstunde, seine Themen herauswählen. Das heißt, jeder findet seine Prinzipien wieder. So finde ich als Kursstudent Ehre und Toleranz. So finde ich den Vaterlandsbegriff. So finde ich alle die verschiedenen Themen. Ja klar, für den CV die Religion. Die Themen, die ich haben will. Und im Grundwerk sind all die Grundthemen abgehandelt, die für alle Kooperationsverbände relevant sind. Und wobei natürlich auch ein gewünschter Effekt ist, dass man mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut und auch mal seine Vorurteile ablegt gegenüber anderen Kooperationsverbänden. Und zwar in beide Richtungen, ne? Von den Schlagenden zu den Nichtschlagenden und umgekehrt. Und ein ganz großes Anliegen dabei war und ist nach wie vor, jetzt liegt ja mittlerweile die von der neuen Version die dritte aktualisierte und erweiterte Auflage vor mit etwas knapp über 500 Seiten, aber mehr darf es auch nicht mehr werden, weil es sonst irgendwann der Stoff einen erschlägt. Aber uns war es wichtig, die Fuchsenerziehung, diese Persönlichkeitsbildung, die wir ja in den Verbindungen erreichen wollen, die aus der Improvisation rauszuholen.
Das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, was ich da sehe. Also nicht mit Ihrem Werk, sondern allgemein in den Verbindungen, dass es da kein Qualitätsmanagement halt gibt. Aus eigener Erfahrung, in meinem Bund ist es so, wir haben Fuchsmajore gehabt, die waren prädestiniert für diesen Job. Die haben den richtig gut gemacht. Die haben die Jungs ausgebildet, die waren da mit Herzblut dabei, die haben den Leuten was beigebracht und ganze Generationen nachhaltig geprägt. Und dann gibt es die Bundesbrüder, die es nicht hinkriegen, als Fuchsmajor die Fuchsenstunden zu organisieren. Dann gehen sie mit der vorhandenen Fuchsmappe nicht so in die Tiefe. Dann hast du dann plötzlich deine Prüfung, dass die Leute die entscheidendsten Fragen nicht beantworten können, die halt zum Grundwissen passieren. Und da finde ich es gerade toll, dass sie sich ja die Mühe gemacht haben, über viele, viele Jahre ein Standardwerk auch praktisch auf den Markt zu bringen, wo wirklich auf einem sehr hohen Niveau einfach so gut wie alles drin ist, was man braucht, jetzt abgesehen von individuellen eigenen Bundesgeschichten, aber da haben sie ja auch Ergänzungsbände ja auch rausgebracht, die sich ja explizit mit eigenen Verbindungen beschäftigt haben. Das ist ja wirklich sehr nachhaltig, was da drin ist. Und es ist Qualitätssicherung, die drin ist, dass wirklich die Leute die Sachen lernen, die sie lernen müssen, weil es gibt nichts Schlimmeres als so eine desinteressierte aktiven Generation, die bis auf das Gründungsdatum und die Farben irgendwie und wissen, wo das Haus steht und wir ein paar berühmte alte Herren nichts über ihren Bund wissen, sich dementsprechend komorgemäß falsch und schlecht verhalten. Mhm. Vor allem in Corona ist das, glaube ich, auch so ein Punkt gewesen, oder? Da haben wir auch viel Wissen und Traditionslos
verloren gehabt. Gegangen ist. Ja, ganz genau. Weil da die Wissensvermittler, die lebendigen Vermittler gefehlt haben, ja.
Und sowas schützt das ja, weil die Gedanken, das Wissen ist festgehalten in einem Speichermedium.
Ja, also wir wollen natürlich den Anfänger abholen, da beim Wissensstand null. Und wir wollen natürlich dem Fuchsmajor was an die Hand geben, mit dem er arbeiten kann. Und vor allem auch der Fuchsmajor, der theoretisch schlecht ist, der eben das nicht selbst vermitteln kann, der kann wenigstens seinen Füchsen das Ding in die Hand geben und kann sagen, du kannst das hier nachlesen. Deswegen ist das ganz wichtig. Es ist auch, wir wollten auch ganz bewusst mit dieser modularen Arbeitsweise die stark vereinheitlicht, also vereinheitlicht im Systematischen, also dadurch, dass wir Ziele der Fuchsenstunde formulieren, dadurch, dass wir methodische Hinweise geben, dass wir auch Hinweise geben auf weiterführende Literatur und ganz besonders wichtig, der Fragenkatalog bei den Fuchsenstunden. Dass der Fuchs, der geprüft wird in der Burschenprüfung, weiß, was auf ihn zukommt und für die Fragenden, die sich nicht irgendwas aus den Fingern saugen, irgendwelche völlig blödsinnigen Sachen, sondern dass sie mit klugen Fragen punkten können und die Leute dazu bringen sollen, nicht nur irgendwelche Daten wiederzugeben, sondern eine Art Transferwissen anbieten oder sich damit auseinandersetzen, zum Beispiel mit Grundsatzfragen wie ist mein Prinzipienverständnis? Was verstehe ich unter Bundesbrüderlichkeit? Was ist Lebensbundprinzip? Ja? Was ist mein Umgang mit Frauen? Alle diese Dinge. Und da brauchen Sie Selbstständigkeit. Und das wollen wir ja. Wir wollen selbstständiges Denken fördern.
Ja, klar. Freie Menschen, die ihren Verstand gebrauchen können, brauchen wir in der Gesellschaft und nicht Non-Individuen, die im Kollektiv aufblühen.
Ja.
Aber wenn man da so durchblättert, also ich fand das super spannend auch hier in der Vorbereitung, wie viel Mühe sie sich gemacht haben, wie viele Details da halt auch drin sind. Also auch vor allem die Methodik halt auch immer stark hervorgehoben wird, dass da ständig immer die Stützenhilfen zum Beispiel drin sind. Wie strukturiere ich die Fuchsenstunde? Mit welcher Methodik gehe ich das vor? Sie gehen ja sogar bis auf Satzungen ja zum Beispiel halt auch ein.
Ja. Dass wir versuchen strukturell zu analysieren, wie eine Verbindung funktioniert Und das machen wir einmal im Grundsätzlichen, an dem allgemeinen Band und an den sogenannten Ergänzungsbänden für eine einzelne Kooperation, an einem einzelnen Hochschulort, in einem einzelnen bestimmten Kooperationsverband. Das also wirklich an dem realen Beispiel dann auch durchdeklinieren.
Absolut. Wie war denn die Resonanz, sagen wir mal, von den Verbänden zu dem Buch?
Also die 7 Ergänzungsbände bewegen sich alle im Bereich des CV. Das heißt, es sind also jetzt von über 120 CV-Verbindungen, haben wir hier 7 Ergänzungsbände. Das ist also schon eine relativ breite Basis, was wir da abdecken. Und wir möchten einfach, dass wir gut ausgebildete Bundesbrüder haben, die sich sicher auf dem Parkett des Kooperationswesens bewegen können. Und wir haben so schöne Hochschulorte wie eben Würzburg, Heidelberg, Freiburg. Und der aktuelle Band ist Löwen, also das erste Mal in einem nicht-deutschen Staat, Land. Und mit Löwen ist ja ganz klar, das ist die belgische, die flämische Studentengeschichte. Und es ist meines Wissens auch das erste Buch, das ich in deutscher Sprache mit flämischer Studentengeschichte in der Gesamtheit auseinandersetzt. Auch wenn es ein Beispiel Löwen ist, aber von Löwen aus haben sie, das ist wie sozusagen der Kristallisationspunkt, der Ausgangspunkt für die gesamte kooperative Studentenbewegung in Belgien. Das ist die Mutteruniversität sozusagen.
Mhm. Wir hatten ja den Tatzreiter ja schon mal bei uns in der Sendung, der ja auch mit belgischer Verbindung etwas erzählt hat. Es ist ja gerade in Belgien so, dass die viele Verbindungen das Lebensbundprinzip gar nicht kennen, dass viele einfach, sagen wir mal, eine Gruppe von Freunden sind, die sich dann Couleur geben und dann halt einen Teil dieses Mikrokosmos der Studentenverbindungen in Belgien dann halt formieren und dann halt irgendwann ausklingen. Mhm. Und es gibt ja auch einzelne Ausnahmen. Ich glaube, die Lovania, die ist ja auch ein Lebensbundprinzip, dementsprechend, die konstituieren sich. Und da ist ja auch gerade, sagen wir mal, so ein transferiertes Wissen, das von Deutschland halt nach Belgien geht, wichtig, weil die halt auch sehen, dann halt, also institutionalisiert auch sehen, wie funktioniert das, dass man sich halt dahingehend weiterentwickeln kann und einen Standard halt auch einhält.
Also die Lovania ist hier wirklich eine Modellkooperation und deswegen wird die auch heute noch als deutsch sprechende Kooperation von Belgiern oder auch anderen Vaterländern, also weltweit, wird die als deutsche Kooperation getragen. Mhm. Ist aber bereits 1896, als sie gegründet wird, sozusagen eine Modellkooperation, ist Vorbild für die sogenannten Studentenclubs und für die Kringe, die es dann später gibt. Ja. Mhm.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, interessant. Ja. Also ich glaube mir halt auch bei Ihrem Werk hier zur Fuchsenstunde, das werden sich auch noch Verbindungshistoriker in 100 Jahren anschauen und auch ein Bild davon bekommen, wie es in unserer Zeit funktioniert hat, weil das Verbindungswesen wird sich ja auch verändern. Wir sehen ja auch gerade vor allem mit den Post-Corona-Generationen, dass sich in der Verbindungswelt ja auch da wieder ein Wandel vollzogen hat. Also ich finde schon, dass die jetzige aktiven Generation, die ich jetzt in den Workshops zum Beispiel auch so kennenlerne, die sind anders drauf als die Jungs, die vor Corona halt unterwegs waren. Also es ist ein anderer Ton, es ist eine andere Umgangsart. Und da ist ja gerade so eine Niederschrift wichtig, weil man sich dann nach einer gewissen Zeit, wenn sich die Bünde wieder erholt haben, schauen, wie war das Niveau vor Corona, dass man das dann anhand solcher Schriften dann halt auch wieder darauf heben kann.
Ja, rekonstruieren kann. Was uns ganz wichtig war, dass die Prinzipien an der ersten Stelle stehen. Und dass wir auch ganz bewusst hingegangen sind und haben das mit Studientexten unterlegt. Diese Studientexte stammen also aus unterschiedlichen Kooperationsverbänden. Sie haben also alles vertreten. Sie haben also von der Deutschen Burschenschaft über Kurs, CV, KV, UV, sie haben alles. Mhm. Und diese Studientexte wurden bewusst ausgesucht, dass sie allgemein interessant sind, also für jeden Kooperationsverband interessant sind, dass sie natürlich auch in gewisser Weise typisch sind. Und dass diese Studientexte stehen am Anfang. Und es ist ganz wichtig, es geht um geistige Auseinandersetzung. Erst später kommt dann Universitätsgeschichte, allgemeine Universitätsgeschichte, allgemeine Studentengeschichte. Und in den anderen, in den Ergänzungsbänden wiederum, habe ich dann, ich sage jetzt mal, Sie haben hier noch Herzogenaurach Freiburg liegen, dass ich die Studentengeschichte hier vom ungefähr 1800, vom Aufkommen der ersten Kurs, das gesamte 19. Jahrhundert, das gesamte 20. Jahrhundert und eben bis ins 21. Jahrhundert lückenlos kontinuierlich dargestellt habe. Das heißt, wir haben unsere Geschichte, unsere Geschichten enden nicht 1968, wo die Kooperationen ja an den Rand der Auslöschung geraten, auch geistig, sondern diese Studentengeschichte wird weiter geschrieben in den 80er und 90er Jahren bis eben ins 21. Jahrhundert, bis ins Jahr 2020 oder 25 in der Auseinandersetzung, vor allem mit den sogenannten linken Studierendenschaften, mit diesen ganzen Asten, die versuchen, die Kooperationen auszugrenzen und zu marginalisieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch ein Aspekt, der über den engeren Kreis der Nutzer noch überhaupt nicht verstanden worden ist, was hier an geistiger Auseinandersetzung schon geliefert worden ist. Mhm. Entschuldigung bitte, dass ich dieses Eigenlob mache, aber das war mir ganz wichtig. Wir befinden uns leider als Kooperationen in einer Art weltanschaulichen Auseinandersetzung um gültige Werte und um wie gehen wir mit uns, mit unserer Geschichte um und wohin wollen wir uns bewegen? Und deswegen gehört das damit hinein.
Ja, absolut. Ich meine, gerade Verbindungen sind ein Hort, wo junge Menschen auch nochmal kulturelles Kapital erfahren, was durch die Verbindungen transferiert wird.
Ja, also wir haben ja vorhin über Kameradschaften gesprochen. Was wir nicht wollen, ist geistige Uniformierung. Wir sehen als Kooperationsstudenten, weil wir ein Bündnis sind, die eigene typische Farben haben und eine natürlich auch mittlerweile über 200 Jahre alte Geschichte schreiben können. Aber das ist das Verbindende und wir sind nicht uniformiert. Mhm. Alles andere als das. Wenn Sie sich den Bund von innen anschauen, ist das wir sind ein Club von Individualisten. Wir sind keine Marschierer, sondern es ist gerade auf den Konventen ist es das Schwierigste, möglichst alle hinter sich zu bringen. Ja. Weil sie lauter junge, angehende Akademiker und wenn sie jetzt, oder wenn es die Gesamtkonvente sind, Kumulativkonvente, Bundeskonvente, dann haben sie alle Generationen an einem Tisch. Und da eine einheitliche Willensbildung von diesen Leuten hinzukriegen, ist eine Meisterleistung.
Absolut. Was mich auch interessiert ist mit Ihren Ergänzungsbänden, ob das jetzt die Lovania ist oder ob es jetzt die Hyazinia Freiburg ist. Nach welchen Kritikpunkten haben Sie die ausgewählt?
Das ist natürlich einfach ganz klar. Zuerst kam die Mutterverbindung dran, ne? Das ist die Markomannia Würzburg. Und
eine Frage, das Markomannen-Wiki, ja. Ist das?
Nein, das ist ein anderer Bund. Das ist eine andere Markomannia, das ist Markomannia Münster im KV. Mhm. Mit der wir ein gewisses traditionelles Freundschaftsverhältnis haben, aber es ist ganz lose. Also man kennt sich gegenseitig, ja. Genau. Aber es ist auch ein schönes Projekt, eine schöne Idee, das zu machen. Eine gute Idee gewesen, ja.
Ja, es gibt ja auch vom Jonathan, der auch bei mir ja schon im Podcast war, der hat ja auch die Fuchsenstunde 4.0. Ja. Ins Leben gerufen, wo der das Ganze digitalisiert mit einer Moodle-Umgebung gemacht hat. Und er hat den gleichen Ansatz, so wie Sie das verfolgen, weil er auch beobachtet hat, dass gerade dieser Qualitätsverlust halt besteht und diese Qualitätsschwankungen halt auch zwischen einzelnen Personalien. Und sein Versuch ist es, das Ganze halt in einen ganz modernen Medien halt voranzutreiben. Und wir in unserem Bund haben wir das zum Beispiel auch übernommen gehabt und da müssen sich die Füchse neben den Fuchsenstunden mit dem Fuchsmajor auch nochmal durch die Moodle-Systeme halt durcharbeiten, um da halt Punkte halt zu bekommen. Aber das ist wirklich, wirklich gut. Wie lange sitzen Sie denn eigentlich an so einem Band?
Ganz kurz noch, uns war es ganz wichtig, das als gedrucktes Werk zu machen. Weil nur was gedruckt ist, dient wirklich als auch als Referenz, auch wissenschaftliche Referenz. Und wir haben festgestellt, die Sachen stehen in den Bücherschränken nachher. Die bleiben. Das gibt keiner mehr her. Und deswegen finden Sie diese Bände kaum im Antiquariatshandel. Mhm. Das ist unterschiedlich. Früher, ich glaube, für den Band von 2013, 14, in dieser aktuellen Aufmachung, den Sie ja auch haben von 2014, den Band, da habe ich bestimmt über ein Jahr dran gesessen. Jetzt an der Neuauflage, es wurde alles überprüft, habe ich 2 Monate gebraucht.
Mhm. Der Grundwerk steht ja schon, das ist ja eine aktuelle.
Ganz genau, man kann da drauf aufbauen, aber es sind alle Texte sind überarbeitet, es ist alles geschaut und es ist natürlich auch aktualisiert worden. Es sind auch neue Dinge drin. Also ich, gerade dadurch, dass ich mich beschäftigt habe mit dem Studententum in Belgien, sind natürlich die Verbände im europäischen Ausland stärker in den Blickpunkt gerückt, also auch Niederlande, Schweden mit den Nationen. Und das heißt also, es wird immer da, wo ein gewisser Bedarf ist, baue ich da weiter an.
Was macht das mit Ihnen?
Ich arbeite einfach gerne mit Texten. Ich befasse mich gern geistig damit. Es ist eine Art von Kreativität. Sie merken auch vielleicht ein bisschen, dass ich das versuche, optisch ansprechend zu machen. Aber so, dass es nicht abgehoben ist, dass es nicht zu viel ist, sondern es ist, dass man das Wesentliche versteht, was eine Kooperation ausmacht. Und ja, es ist irgendwo die Liebe zu dem, wo man herkommt.
Was haben Sie denn am meisten selber gelernt?
Das ist eine schwierige Frage. Tolerant zu sein. Andere bestehen zu lassen, also auch andere Kooperationsverbände, ganz andere Ansätze. Also ich bin ja in den 80er Jahren aktiv geworden, 1980 aktiv geworden. Bei uns gab es damals noch keine Damenverbindungen.
Mhm.
Und natürlich ist das ein Spross des Kooperationswesens, ein völlig eigener Zweig mittlerweile. Und man muss das akzeptieren, so wie es ist, weil es eine eigene ständige Entwicklung ist. Man kann es natürlich auch kritisieren, gibt es auch Auswüchse, es gibt überall Auswüchse. Aber erstmal den Blick zu weiten, den Blick über den Tellerrand zu haben. Also das ist das Schöne, finde ich.
Wenn Sie sich ja so intensiv ja auch mit den Verbänden auseinandergesetzt haben und Sie kommen ja selber ja auch aus dem CV und sind da ja sehr stark beheimatet mit mehreren weiteren Bändern, die Sie ja tragen. Welchen Verband haben Sie denn besonders lieb geworden oder sagen wir mal, wo sich eine besondere Beziehung entwickelt hat, die Sie am Anfang nicht für möglich gehalten haben?
Also ich fühle mich mittlerweile überall dort zu Hause, wo ich mit offenen Armen einfach oder wo ich einfach offen empfangen werde, wo man mir freundschaftlich begegnet. Das kann bei Kurs genauso sein wie bei Burschenschaften, Landsmannschaften. Da, wo man in einem guten Stil miteinander umgeht, das ist mir wesentlich.
Ja, das sehe ich auch ähnlich. Also ich mag halt auch lieber Aktivitates, wo ich merke, die Jungs haben Bock mitzuarbeiten, die sind dabei, die wollen was anpacken, die wollen etwas erreichen, haben Disziplin, hören aufeinander, treten als Einheit auf, als, sagen wir mal, Verbindungen, die vom Pathos getrieben sind und von einem Selbstwertbild, was seit Generationen weitergegeben wird, aber wo ja im Hintergrund auch noch mit Wasser gekocht wird.
Mhm, ganz genau.
Das ist, wenn man sich Ihre Fuchsenstunde hier anguckt, ist das Interessante, dass es ja nicht nur eine reine Wissenswiedergabe ist, dass dort das Grundwissen weitervermittelt wird, also wie baue ich eine Fuchsenstunde auf oder gehe hin und leite den Coman oder die Kneipe, sondern Sie haben ja auch eine für die Prinzipien, wie Sie eben gesagt hatten, ja auch eine ganze Aufsatzreihe praktisch hingestellt. Was ich auch interessant finde, Sie sind ja CVer, aber es sind zum Beispiel Themen drin wie von Hagen Jäger, Martin Luther, Freiheit eines Christenmenschen.
Ganz genau.
Das finde ich ja schon sehr tolerant. Ja,
genau. Ich als Katholik befasse mich hier mit Luther. Ja, natürlich.
Wie kam das? Wie wurden diese Themen ausgewählt?
Ich habe erst einfach mal nur damals in den Verbandszeitschriften gesucht. Ich hatte und habe heute noch, halte fast alle Verbandszeitschriften. Also ich lese die auch und schaue dann natürlich auch, wo kriege ich solche Aufsätze her? Mittlerweile, bei der neuesten Ausgabe, sind auch 3 Aufsätze drin, die nur für diesen Band geschrieben wurden.
Okay.
Was ich auch sehr interessant finde. Also für den aktuellen Band von dem Philosophen David Engels. Hm. Das ist der Deutsch-Belgier.
Ja, der hat ja auch ein interessantes Buch geschrieben hier, wo er das Römische Reich mit der genau. EU verglichen hat.
Ja, ja, klar. Und das andere
ist... Ist auch Koppo, oder?
Ja, der ist ebenfalls bei Novania. Der ist Kneipant dort. Und den schätze ich mittlerweile sehr. Und es ist der Pädagoge und Studiendirektor, bitte mich nicht zu schlagen, Axel Bernd Kunze, der von der christlichen Burschenschaft Alemannia Bamberg ist. Und wir haben uns einfach über diese kooperationsstudentische Schiene kennengelernt und auch mittlerweile schätzen gelernt. Und der ebenfalls hier einen oder zwei Beiträge geliefert hat. Also das gefällt mir sehr.
Ja, interessant. Also wenn man sich das anschaut, was so die Titel in ihrer Aufsätze sind, ist es ja auch ein Spannungsfeld zwischen Europa, Nationalstaat. Also wenn man sich zum Beispiel hier anschaut von Egon Capellari, Europa als Leitbild, also ja. Diese Europaorientierung.
Ein Bischof halt, ist das aus Österreich, ja.
Ist das drin, Deutsch als kollektive Identität von Gerolf Stix aus dem VVDST.
Ja, und vor allem er ist FPÖ-Politiker gewesen, ist leider verstorben, aber dieser Aufsatz ist hochinteressant, weil es einfach ein Gedankenanstoß ist. Und sie haben natürlich auch, haben sie in dem älteren Band, der ihnen vorliegt, nicht, aber es ist auch von einem weiteren Burschenschafter etwas über die Geschichte des Deutschlandliedes, also der Nationalhymne. Mhm. Oder jetzt auch aktuell, den ich noch mit dabei habe, ist George Turner, der ehemalige Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Unsere Zukunft heißt Bildung, heißt der Beitrag.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Was sind denn da Hintergedanken von Ihnen, diese Punkte anzustoßen? Also warum diese Themen in einem Buch, das Fuchsenstunde heißt?
Ja, es soll nicht einfach nur hier eine 0815-Vermittlung von Wissen stattfinden, sondern die Leute sollen sich geistig auseinandersetzen, sollen sich klar werden über diese europäische Bildungstradition. Mhm. Und sie sollen sich natürlich auch mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen. Also wir haben ganz bewusst ein Kapitel, das sich Staatsbürgerkunde nennt, in dem wir dann auch sagen, setz dich bitte mit der Geschichte Deutschlands auseinander, setz dich mit der Geschichte Österreichs auseinander, mit der Schweiz und auch, weil wir eben hier aus einem deutschen Kulturraum kommen, mit deutschen Minderheiten im europäischen Ausland. Ein Verschweigen unserer eigenen geistigen Herkunft oder ein Negieren bringt uns nichts, sondern es ist ein Teil von unserer Identität, unserer kulturellen Identität.
Also ich finde halt oft, dass diese europäische Identität eine sehr konstruierte Identität ist, die bei vielen Leuten nicht so funktioniert.
Ja.
Weil Europa gerade ich beschreibe es immer so als eine Agora ohne Ekklesie ist praktisch, weil wir halt unterschiedliche Mikroöffentlichkeiten haben, weil wir haben keine gemeinsame Sprache, wir haben keine vereinenden Medien so in dem Sinne. Klar, wir haben sowas wie X, was mal Twitter war, aber ein Spanier guckt sich ja nicht Spiegel Online zum Beispiel an, um sich über Infos zu beschäftigen. Da ist meine Frage jetzt auch dahingehend, wenn man schon diese Einigung Europas ja auch anstrebt oder auch traditionelle Bewahrung, ist es Ein Europa der Vaterländer oder eher ein föderaler Bundesstaat?
Ich werde keinen der beiden Begriffe verwenden. Es ist für mich eine Art der Einheit in der Vielheit. Mhm. Es ist, Europa lebt für mich daraus, dass es unterschiedliche autochthone Kulturen gibt. Und die müssen in Europa auch sichtbar werden. Also ich bin ein Liebhaber von Fremdsprachen. Mhm. Damit auch ein Liebhaber von fremden Kulturen. Aber meine Kultur, die schätze ich natürlich besonders, weil es mein Vaterland ist. Mhm. Meine Herkunft. Und deswegen, Europa wird nur funktionieren, wenn die einzelnen Kulturen als solche gefördert werden. Subsidiär. In diesem katholischen Sinne der katholischen Soziallehre, muss die Stärke Europas letztlich ausmachen und kein Einheitsstaat. Mhm.
Ja, da ist die EU, glaube ich, auch mit sehr, sehr vielen Konstruktionsfehlern auch besät.
Ja, muss man einfach sich auseinandersetzen. Ja. Und man kann nicht einfach alles glorifizieren und sagen, das ist alles toll, Europa über alles. Dann machen wir genau den Fehler, den wir Deutschen schon mal gemacht haben.
Das ist ja gerade das Problem, dass ein Großteil der Bevölkerung, auch der Akademiker, gar nicht weiß, wie die EU aufgebaut ist und sich sehr viele Leute sehr aufregen würden, wenn sie mal verstehen würden, wie die strukturiert ist. Ne?
Ja.
Und da finde ich, ist auch klar irgendwie die Verantwortung, finde ich, von uns Verbindungsstudenten auch dahin gesehen, dass wir uns bilden. Dass wir da uns in diesem Parkett bewegen können und halt auch politisch aktiv werden und halt auch eine Demokratisierung vielleicht dieser ganzen Geschichten halt auch anstreben.
Also was in diesem Buch, um jetzt wieder auf die Fuchsenstunde zu kommen, mir ganz wichtig ist, dass auch die Kooperationsverbände im Ausland sichtbar werden und die ja letztlich inspiriert wurden von dem deutschen Kulturraum und oder beziehungsweise von dem europäischen Kulturraum natürlich auch, wenn Sie die Nationen in Schweden sehen, die aber auch Farben tragen. Ja. Mhm. Also da gibt es viele Parallelen da drin. Oder wenn Sie das Studententum im Baltikum nehmen, mit den estnischen und lettischen Verbindungen und auch in Polen. Also das ist ganz enorm, was für eine Renaissance da stattgefunden hat. Und das müssten eigentlich auch viel stärker unsere Gesprächspartner werden.
Herr Alexander Rostowski hatten wir schon mal aus Polen hier im Podcast.
Ja, mit dem bin ich locker bekannt. Ja,
genau.
Haben uns nicht gesehen, aber wir haben miteinander uns schon ausgetauscht.
Die einzig englischsprachige Sendung gewesen und das wäre sehr spannend. Also wie er und auch seine Bundesbrüder halt praktisch dieses Erbe wieder aufarbeiten und junge Studenten dort reinholen, die Form waren, vom Deckel bis hin zum Band, mit der Prunkfahne, den Kneipen, die gefeiert werden, ehemalige oder beziehungsweise ganz, ganz uralte, alte Herren aus diesen Verbindungen auch wieder ausfällig machen die halt wieder reintegrieren. Und da ist ja gerade dann halt auch sowas wie die Fuchsenstunde etwas, auf denen die halt aufbauen können, weil die sich ja durchlesen und anlesen können, wie läuft es in Deutschland. Die können den Erfahrungsaustausch machen, wenn sie halt selber hier hinkommen. Rostowski hat ja auch, glaube ich, seine Partie auch hier in Heidelberg auch gefochten. Damit war er da, glaube ich, auch der erste Pole, der das gemacht hat. Das sind ja so Eisbrecher, die dann da ja stattfinden. Und meine Frage ist jetzt hier, wenn man sich zum Beispiel in Ihrem Bereich hier Studententum anguckt, da haben Sie ja die ganzen Verbände ja auch aufgearbeitet.
Ja.
Wie sind Sie denn an das Wissen mit den Schweizern gekommen, mit den Auslandsverbänden und vor allem hier mit den jüdischen und paritätischen Verbänden? Weil die sind ja auch, glaube ich, in der Verbindung studentischen Forschung, da kommen immer noch viele, viele neue Sachen ans Tageslicht, weil sich da jetzt, glaube ich, intensiv seit 10, 15 Jahren, glaube ich, viel beschäftigt wird. Also Gatscha Riedel zum Beispiel oder Siegler.
Ja, klar, die ich beide natürlich kenne, ja. Das Wissen ist nicht von Wikipedia geholt. Als das Buch im Jahr 2014 eben neu erscheinen sollte, habe ich mir auch Wikipedia angeschaut und festgestellt, dass unsere Fuchsenstunde von 1996, also dieser Prototyp, der war immer noch als Referenz angegeben.
Mhm.
Und ich hatte zum Glück über circa 20 Jahre eigene Dateien angelegt. Immer wenn mir was interessant vorkam und ich hatte damit weit über 1000 Dateien, die irgendwo erst mit dem Kooperationswesen zu tun hatten. Und ich habe mittlerweile auch eine recht umfangreiche Bibliothek dazu, sodass ich also viele Nachschlagewerke vor Ort habe und das nachschauen konnte. Also sprich, musste diese ganzen Dateien leider durcharbeiten und sozusagen den Honig daraus saugen und natürlich aus den Büchern. Bei der aktuellen Neuauflage habe ich festgestellt, dass mittlerweile Wikipedia sehr, sehr stark auch im Kooperationswesen aufgeholt hat. Also das ist schon enorm. Also man, jetzt kann man das als Quelle benutzen, aber trotzdem ist das gedruckte Buch, das ist die Referenz nachher.
Ja.
Und muss es sein, der Goldstandard.
Meine Verbindung wird ständig gelöscht.
Wegen Irrelevanz.
Ja, da kommen irgendwelche Hansel her, die sich dann als Gatekeeper aufspielen und dann sagen, da sei keine Relevanz dabei. Dadurch haben wir den einen oder anderen alten Herrn, der die einige Erfindungen auch gemacht hat, weil es eine Ingenieursverbindung war.
Ja.
Naja.
Was übrigens auch sehr interessant war, die erste Fuchsenstunde, der erste Ergänzungsband für eine technische Verbindung, und zwar im Bereich der technischen Hochschulen, das war Frisia Hannover. Und wir haben so die Angewohnheit, als Universitätsakademiker auf die anderen runterzugucken. Und das mag für die Geisteswissenschaften und ja, Medizin und Jura mag das ja zutreffen. Aber die technischen Hochschulen bringen einen ganz anderen akademischen Nachwuchs hervor. Und ich habe das erste Mal gesehen, ich bin völlig begeistert, wie eine technische Kooperation sich selbst organisiert, wie sie sich im Prinzip revidiert, wie sie sich beobachtet, strukturiert, arbeitet. Und das war also bei Frisia wie auf dem, ja, wie am, wie im Labor. Unter Laboruntersuchungen kann man das regelrecht nachverfolgen. Und es ist bewundernswert, was da auch an Akademikern daraus hervorgeht, welche Erfindungen die machen, was für Firmengründer das sind, was für auch, was für eine Finanzkraft dahinter steckt. Da können sich die alten Universitätskooperationen dahinter verstecken. Und wenn Sie sich das anschauen, den Vergleich der Weinheimer Kurs mit den Kösener Kurs, dann werden Sie diesen Unterschied ganz stark merken. Ich war letztes Jahr beim Weinheimer Seniorenkonvent, das war alles durchstrukturiert, war eine hervorragende.
Ich war ja auch da.
Ganz genau, wir haben uns ja da das erste Mal gesehen, ohne uns kennengelernt zu haben, aber wir waren ja im selben Kommerzsaal, ja. Und das hat mich schon beeindruckt, wie die arbeiten. Ja, und während bei dem, beim Kösner haben sie es natürlich so, dass sie beim, beim OKC oder wie das heißt, oder ÖKC, wird debattiert um Kaisersbad und um Kartelle und in irgendwelche Blödsinnigkeiten und die bremsen sich damit selbst aus. Ja.
Ja,
und in Weinheim haben sie einen Verband, der ganz stark auch darauf achtet, dass er in der Stadt Weinheim willkommen ist, in der Außenwirkung und die zusammenarbeiten. Und da sind die Kösner einfach ticken anders. Aber es ist nicht unbedingt immer alles richtig und gut. Obwohl das die Älteren sind. Sie sind ja die Gründerväter unserer Kooperationsidee. Also sie sind diejenigen, die sozusagen das Patent haben auf das Kooperationswesen.
Absolut.
Ja.
Aber es ist eine ähnliche Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Also gerade die Verbindungen, auf die manchmal immer so belächelt runtergeschaut wird, ich will jetzt mal keine Namen oder sonst wie nennen, wo man sagt, oh, das sind ja keine richtigen Verbindungen. Wenn man die mal dann kennenlernt, dann merkt man, dass da wesentlich mehr Substanz ist. Die Leute schaffen ihr Studium, die Altherrenschaft hat bedeutende Positionen teilweise im gesellschaftlichen Leben und auch die Verwurzelung der Leute, gerade große Namen, die man dann findet, die findet man dann meistens in so Verbindungen, die nicht danach aussehen. Und bei den Verbindungen, die das laut nach außen schreien, gibt es die Leute dann nicht. Die aber so tun, als hätten sie das. Ne?
Ja, es geht wie immer darum, mehr zu sein als zu scheinen.
Ja, definitiv.
Ein wichtiger Aspekt ist noch ganz kurz, bitte. Das letzte Kapitel der Fuchsenstunde.
Die Fuchsenveranstaltung.
Die Fuchsenveranstaltung.
Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen.
Alles gut.
Das finde ich auch toll. Also als ich mir das im Vorfeld angeschaut habe, das ist halt gerade bei unseren Füchsen immer, beziehungsweise unserer Aktivitas immer das Problem, dass wir denen sagen, so orientiert euch bitte danach, was die Leute in der Vergangenheit gemacht haben. Bitte nicht über das Rad neu erfinden. Und hier ist ja mal eine wirklich sehr detaillierte Auflösung, also Aufschlüsselung, was man so alles machen kann, was halt an Ideen dran sind. Auch so Sachen, die völlig in Vergessenheit geraten sind. Also ich lese hier zum Beispiel Fuchsentaufe und Brandung. Bei uns war die Brandung zum Beispiel in der Verbindung eine große Tradition, aber seit der Wiederbegründung ist die nie ins Rollen gekommen, weil es halt keiner kannte, weil wir halt aber auch keine Referenz hatten. Es gab keine Fuchsmappe von der Altherrenschaft von früher, wo uns das erklärt worden ist.
Ja, ja, klar.
Und dann gehen solche Sachen ja verloren, aber wenn ich reinschaue, sehe ich ja so etwas sofort wieder. Ne?
Ganz genau, es soll eben diese Anregungen geben, wie kann ich die Fuchsenstunde vom trockenen Vortrag, dem Frontalvortrag, wie kann ich das umsetzen in eine Art praktische Veranstaltung, in einen ja, anderen Rahmen mit einbinden. Und diese Fuchsenveranstaltungen, in dem Band, den Sie haben, der hat noch 17 Fuchsenveranstaltungen.
18.
18? Mhm. Und jetzt sind es 24. Mhm. Und das ist aber auch der Endpunkt. Das heißt, wir haben, das war ich auch ganz gut, deswegen, dass wir das ansprechen, wir haben ein Programm von 2x12 Fuchsenstunden. Also pro Semester 12, maximal 12. Man wird das nicht hinkriegen, 12. Aber dass man versucht, in einem Zeitraum von 2 Semestern alle wichtigen, alle relevanten Themen durchzuarbeiten und dass sie dann eben parallel 24 Fuchsenveranstaltungen dafür haben. Mhm. Das ist sozusagen die goldene Zahl
dabei. Wie sollte man das organisieren? Sollte man das so modulartig machen, dass man eine Excel-Tabelle zum Beispiel nachhält und dann mit Farbfeldern dann markiert, Fuchs X hat das, das und das und das teilgenommen und dass man dann als Fuchsmajor sieht, okay, ist fertig, kann in die Burschenprüfung oder?
Habe ich keine Gedanken drüber gemacht, so könnte man das natürlich machen, ja. Sie haben natürlich auch in dem Buch drin, im Vorwortbereich, in der Einleitung, eine Zusammenstellung aller wichtigen Aspekte von der Keilarbeit über den Umgang mit den unerfahrenen Neumitgliedern, den sogenannten Füchsen, die als Bereicherung für den Bund zu sehen, sie als ja, das ist im Prinzip, das ist unser Kapital für die Zukunft. Und wie man miteinander umgeht und dieser pädagogische Umgang, es geht ja nicht um eine Über- oder Unterordnung, das ist, wäre abstrus. Aber es geht um Grundsätze der Pädagogik, die hier vermittelt werden und in dem Zusammenhang auch gibt es einen Modellplan für einen Zweisemesterplan, was eigentlich alles besprochen werden sollte und wie ich das verknüpfen kann mit speziell mit den Fuchsenveranstaltungen oder mit anderen Themen.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, Sie haben jetzt direkt zum Anfang auch das Modell einer Keilkarteikarte aufgeführt. Das ist auch zum Beispiel etwas, das sollten viel mehr Verbindungen führen. Also, dass die da ihre Keilgäste im Überblick haben.
Ja.
Ich kenne es bis jetzt nur von Kösner-Kurs, dass das halt breit genutzt wird. Also ich kenne es auch von Gaudiam, also der Verbindungssoftware, dass dann halt auch dort ein digitales, also digitale Keilkartei vorliegt. Es ist ja auch ein wirkmächtiges Werkzeug. Ne? Wenn man anfängt, die Leute zu erfassen, mit deren Einverständnis, weil wir haben ja auch Datenschutz und so weiter, der mit drin ist. Und vor allem auch die Altherrensünde mit zu erfassen und zu schauen, wann fangen die ungefähr an zu studieren, um die halt zu kontaktieren und die in den Bund reinzuholen. Weil wir hatten ja in der Sendung über die Kameradschaften ja gesprochen, dass die gerade verhindern wollten, dass die Altherrensünde in die Bünde halt eintreten.
Ja.
Heute ist es ja nicht so selbstverständlich, dass der Altherrensohn auch in den Bund halt eintritt. Das gibt's und ne, die werden immer mit offenen Armen aufgenommen, weil man sich freut. Aber es ist selten. Es ist eine ganz kleine Keilgruppe halt, die da.
Also ich bin selbst Altherrensohn und ich wollte natürlich nicht aktiv werden, weil mit sowas ständigem wie Verbindung wollte ich mich nicht abgeben. Das war meine Attitüde vorher und das hat sich aber dann, es hat keine 2-3 Wochen gedauert, bis ich sturmreif war.
Was waren Gründe?
Und mich das dann begeistert hat. Und bis heute begeistert, das merken Sie ja auch.
Haben Sie das Gefühl mit der Fuchsenstunde, ich meine, das Hauptwerk ist ja jetzt schon über 500 Seiten voll. Das ist jetzt ein Punkt, wo man sagt, jetzt wahrscheinlich nur noch kürzen und optimieren. Haben Sie das Gefühl von Finalität in Ihrem Werk gefunden oder sind Sie noch auf der Suche nach weiten Ergänzungsbänden?
Das ist eine Frage, ob sich das anbieten wird, ob einzelne Verbindungen auf mich zukommen. Also mich würde vor allem auch reizen, andere Kooperationsverbände bedienen zu können. Ist natürlich immer auch eine Frage der Finanzierung. Das heißt, der entsprechende Altherrenverband muss es natürlich auch finanzieren. Da brauchen Sie Spender oder die Altherrenkasse. In der aller Regel sind es Einzelspender oder auch, ja, die also auch einen ganzen Band als Einzelperson finanzieren. Also die da mehrere tausend Euro auf den Tisch legen, damit dieses Werk dann da ist. Und da bin ich absolut offen. Und das macht natürlich den Reiz aus, andere Länder, andere Sitten kennenzulernen. Ich sage nur wieder Lovania. Ja. Mhm. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht für Ferdinand Dea damals, weil ich hier die Prager Studentengeschichte habe. Mhm. Und natürlich auch auf dem Hintergrund der Nationalitätenkonflikte zwischen Tschechen und Deutschen damals. Und, und Juden natürlich auch in Prag wiederum.
Da ist ja Kafka zum Beispiel ein Stichwort. Ja. Ne? Der ist ja auch in einer Studentenverbindung gewesen. Das hatte ich in dem Werk von Gatscha Riedel auch gelesen.
Ja.
Und das ist, man läuft dem Verbindungsthema immer an jeder Ecke über den Weg. In der deutschen Kulturpolitik oder Wirtschaftsgeschichte. Ne?
Ja.
Ja. Ich denke mal, wir kommen jetzt auch zum Ende. Dr. Grün, schön, dass Sie wieder da waren. Es war eine große Freude für mich.
Ja, und schade, dass es schon wieder vorbei ist.
Ihr da draußen geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist es auch schön. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.